Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hallo, Herr Remford. Hallo, sind Sie der Herr aus der Reha-Gruppe mit dem Codenamen Heißes Kätzchen 27? Ich habe auf der Gruppenliste gelesen, dass Sie lange Spaziergänge und den Tatort mögen. Das mag ich auch gerne.
Rein, ich versuche gerade einen Sexdialog zwischen dir und einer Oma zu emulieren.
Jetzt kommst du.
Ja, hallo, ich bin Reinhard Remford.
Ich bin der mit dem Dreipunktgang, aber ohne Gehhilfen.
Ja, das können Sie mir ja mal zeigen. Ich würde gerne Ihre Narbe lecken.
Schieben Sie den Rollator zur Seite.
Dann schiebe ich was anderes wo rein. Hallo, ihr süßen Mäuse. Oh. Zurück zur Alliteration. Hab Arsch, gute Laune. Reini, der Oma-Bumser ist wieder da. Der Oma-Bumser.
Das Schlimme ist, ich bin mir 100% sicher, es gibt einen Film, der so heißt.
Ich meine, nachdem es den Helikopterpimmel und Zunge weg, ich furze gibt, bin ich mir relativ sicher, dass es auf jeden Fall auch den Oma-Bumser gibt. Das müssen wir rausfinden. Könntest du das bitte einmal kurz
googeln? Ja, ich hab's gerade gegoogelt.
Wie du das schon machst,
ich hab's gerade gegoogelt. Es gibt, also sexfilme.net sagt, es gibt Dieter der Oma-Ficker. Oma-Ficker, Ausrufzeichen, ab sofort leckst du nur noch Oma-Mösen.
Oh Gott.
Was ist da? Marina Beaulieu und der Oma-Bumser. Ja, Oma-Bumser scheint...
Der Oma-Bumser, da ist er.
Ja. Ja.
Gott sei Dank. Ja, dann...
Die Frage ist, klicke ich da jetzt noch drauf?
Nee, lass mal. Dein Browserverlauf würde sowieso schon. Ich sag mal so, wenn der jeweils öffentlich wird, die Jungs vom FBI seilen sich aber direkt durch die Zimmerdecke.
Ja, das ist genau das. Im Fall, dass ich sterbe, lösche meinen Browserverlauf.
Aber Reini, das ist jetzt mal kein Witz. Also ein guter Freund von mir hat es letztens erlebt. Morgens, 6 Uhr, es klopft bei ihm an der Tür. Oder 5.50 Uhr oder so, also wirklich Nachtzeit noch. Ne? Er steht da in Unterhose, ne? er ist verheiratet, hat eine Tochter, alles tutti, ein ganz normales Familienleben. Ja, die Polizei steht vor der Tür. Sie hätten Hinweise darauf, dass er im Besitz von Kinderpornografie wäre. Er hat völlig irritiert reagiert, weil er damit überhaupt nichts zu tun hat. Sagte dann auch, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Da merkten die Polizisten schon, also die sind ja geübt darin, ob der das ernst meint oder nicht.
Ja.
Und dann legten sie ihm halt vor, dass im Jahr 2019 oder so seinem Facebook-Profil kinderpornografische Inhalte geteilt wurden.
Ja.
Und das ist ja schon mal schlimm genug, weil ich meine, er hat sein Facebook-Profil vor 2 Jahren gelöscht. Jetzt kommen aber noch die richtig beschissenen Sachen. Dann sind sie in sein Arbeitszimmer gegangen, wo sein Computer steht.
Und haben den
und der Computer
oder?
War nicht da. Ja, sie wollten ihn mitnehmen. Da war der Computer aber nicht da, weil der 2 Tage vorher abgeraucht ist. Und zwar so richtig abgeraucht. Weißt du, mit einem Schaden.
Klingt aber so, als würde man es nicht glauben.
Genau, klingt so, als würde man es nicht glauben. Ja, der Computer ist leider nicht da. Ey, wirklich, ne? Das Schlimmstmögliche. Also schlimmer geht's nicht. Ne, der Computer, der ist, den habe ich auf meiner Arbeitsstelle, weil die Grafikkarte, und es war wirklich, weil es 2 Tage vorher hatten wir gespielt und seine Grafikkarte ist abgeraucht. Dann hat er den Rechner in seine Firma geschleppt, um den zu reparieren mit einem Kumpel, der sich mit Rechnern auskennt. Ja, dann haben sie sein Handy beschlagnahmt. Dann hat er denen halt erklärt, dass 2019, 2020 wurde mal sein Facebook-Profil gehackt. Und danach hat er es auch nie wieder benutzt.
Ja.
Und ja, zum Glück, und jetzt kommt's aber, zum Glück hatte er eine Kommunikation mit jemandem, mit einem Freund oder so zu dieser Zeit, indem er dem beschrieben hat, dass was passiert ist und die Umstände erzählt hat und dass irgendwie sein Facebook-Profil gehackt wurde und er da nicht mehr reinkommt. Und deswegen hat ihm die Polizei geglaubt Und die haben dann das Handy mitgenommen, er durfte es aber nachmittags abholen. Wenn er diese Kommunikation nicht gehabt hätte, dann wäre der richtig gefickt gewesen.
Ja, das ist wirklich, wirklich schwierig. Gerade bei sowas wie irgendwie Facebook, wenn du nicht kontrollieren kannst, wer was in deiner Timeline postet, irgendwelche Replies oder auch bei Twitter oder so. Das ist ein schwieriges Thema. Also generell ist das ein schwieriges Thema, weil viele Leute sehr nachlässig mit ihrer IT-Sicherheit umgehen. Was aber auch vielen Leuten nicht zu verübeln ist, weil es manchmal, also ne, wir sind halt alle genervt davon, wenn wir uns bei irgendwas einloggen und dann kommt die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die eigentlich sinnvoll ist, aber ich sitze dann zum Beispiel bei meinem Twitch-Account, sitze ich auch da und denke mir, oh, ne, und also ich könnte meine IT-Sicherheit hier und da auch deutlich verbessern, aber ich bin halt faul und Menschen sind halt faul. Ja,
aber unsere Eltern oder so, aber du denkst doch nicht drüber nach, wenn dein Facebook-Account, du hast Facebook 2 Jahre nicht mehr benutzt. Du hast einen alten, bestehenden Facebook-Account.
Ja, geht mir genauso. Ich habe Facebook auch ewig nicht mehr benutzt. Ich hab's,
du würdest also, doch gar nicht mitkriegen, wenn es gehackt wäre.
Ja, vielleicht schon, weil ich habe meine E-Mail und ähnliches bei diversen Services oder Listen eingetragen, die dir mitteilen, wenn deine Daten in so einem Dump auftauchen.
Ja, aber das taucht doch immer irgendwo auf. Also ich habe bei iPhone auch, das wird ja auch für alte Passworte angezeigt.
Ja, ja, klar.
Also ich hatte ja früher irgendwie 3, 4 Passworte, die ich überall verwendet habe, bevor du mich aufgeklärt hast, dass ich wirklich auf gar keinen Fall so
machen soll. Ja, das ist eine sehr, sehr dumme Idee ist.
Ja, womit du ja nun mal recht hast. Ja. Gebe ich auch ungewohnt zu, du hattest komplett recht damit. Und das hatte ich halt überall. Und dann habe ich das alles geändert, aber trotzdem kriege ich immer noch die Mitteilung, dass dieses alte Passwort, das ich irgendwann mal dafür verwendet habe, in dem und dem aufgetaucht ist.
Ja, aber trotzdem sollte man sowas nutzen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn der älteste Service davon, den ich benutze. Also mittlerweile ist das ja auch bei, weiß nicht, OnePassword, bei Apple-Geräten und so mit integriert. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass irgendwie Have I Be Owned oder so.
Pawned,
genau, es ist Pawned. Würde ich jedem empfehlen, da mal zu gucken, ob die E-Mail-Adresse eventuell in irgendeinem Dump auftaucht und wenn ja, ändert eure Passwörter. auch sonst Zwei-Faktor-Authentifizierung so super sinnvoll, aber ich verstehe es, dass Leute davon genervt sind. Ne, das ist halt so, oh, ich will nicht mehr. Und dann kann dir sowas passieren, gerade bei so alten Sachen, irgendwelche alten Accounts, die irgendwie schon lange brach liegen. Aber mal ganz davon abgesehen, ne, das Strafrecht und so in der Richtung, was sowas angeht, ist komplizierter und schwieriger, als man denkt. Weil man könnte ja jetzt zum Beispiel einfach sagen, jeder, der irgendwie, irgendwie solches Material auf seinem Rechner hat oder so, ab in Knast. Vielleicht weißt du eventuell, also wenn dein Rechner gehackt wurde oder so, gar nicht, dass da irgendwo was in deinem Rechner oder auf deinem Server ist, wenn du einen Server betreibst. Ne? Wenn du einen Server betreibst und dich immer darauf hinweist, kannst du es löschen. Mehr aber auch nicht. Also richtig schwierig wird es dann im Bereich von Jugendstrafrecht. Was, also ich weiß nicht, ob Kinder darüber oder Jugendliche darüber mittlerweile ordentlich aufgeklärt werden. Ich glaube aber vielen ist es nicht bewusst. Wenn du so gerade an der Grenze bist, ne, dann gibt es ja durchaus Beziehungen zwischen 18- und 17-Jährigen und so weiter, die sich dann gerne auch mal Nacktbilder gegenseitig zuschicken. Ist eh eine dumme Idee, sollte man generell nicht machen. Aber
dann hör doch endlich auf damit, Reini. Ich kann den Schwanz wirklich nicht mehr sehen. Das macht mich nervös. Morgens war ich auf.
Du hast nur einen Krampf im Daumen, weil du so lange scrollen musst, ne? Das
ich habe mir schon so ein Faltphone besorgt, weißt du, wo man so, dass man so in der Mitte aufklappen kann, damit, aber selbst das reicht leider nicht.
Ja, das ist, also man kann sehr schnell, glaube ich, in diesen Strafbestand rutschen und das muss dann halt richterlich, also muss halt auch verfolgt werden, aber dann abgewägt werden, gerade zum Beispiel bei Jugendlichen, ne, ist das jetzt, fällt das in den Bereich Kinderpornografie oder nicht? Aber davon abgesehen, also ganz klar zu trennen sind halt die Ringe an Menschen, die es nun mal gibt, die solches Material tauschen, anfertigen, also Kriminelle. Ne? Und ich finde auch, da muss, also irgendwie sollte da mehr getan werden. Ne? Also natürlich ist das immer das Totschlagargument irgendwie für Netzfilter, Netzsperren, bla bla, ne? Wir müssen das aus dem Internet rausbekommen und so. Aber das ist nicht so einfach. Ne?
Aber jetzt mal ohne Quatsch, wenn dir jemand richtig richtig ernsthaft wehtun will, wehtun ist ein falscher Begriff dafür, dich richtig richtig massiv schaden möchte, dann hackt er deinen Rechner, packt irgendwas drauf, was nicht drauf sein soll und meldet dich der Polizei, oder?
Ja, ist halt die Frage. Also ich bin dafür auch zu schlecht. Ich weiß nicht, ob man nachweisen kann, wo das herkommt, ob das deponiert wurde oder nicht. Aber auch da ist ja, also ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann an der Stelle zum Thema Netzpolitik, ist Logbuch Netzpolitik. Da geht es genau um solche Fragen der IT-Sicherheit auch. Zum Beispiel, wenn du jetzt der Polizei erlauben würdest, Rechner von anderen Leuten zu hacken. Ne, dass die vollkommen, also es gibt ja sowas wie einen Staatstrojaner und so weiter. Ich möchte nichts unterstellen, aber wer sagt denn nicht, dass du eventuell auch in diesen Reihen kriminelle Leute haben könntest, die dann Beweise platzieren?
Was heißt Staatstrojaner?
Das ist quasi die Spy-Software der Bundesbehörden. Also dass auf deinem Rechner eine Schadsoftware installiert wird, um dich zu überwachen. Also sowas wie abhören, deinen Rechner abhören.
Oh, krass.
Ja.
Okay. Das gibt es.
Ja, klar, sowas gibt's. Also im Grunde sowas wie eine Online-Durchsuchung. Die Frage, ich weiß allerdings nicht, wie da gerade die rechtliche Lage ist, ob Quellentelekommunikationsüberwachung jetzt rechtlich erlaubt ist oder nicht. Bin ich gerade nicht auf dem neuesten Stand, muss ich sagen. Weiß ich nicht.
Also ich fand den Fall bei meinem Freund so krass, weil wenn er das nicht hätte in diesem Chat, also klar, das Chatprotokoll war auch nur, aber ich meine, die Polizei, die dann kommt, die sie dir schicken, das sind ja auch nicht die 20-jährigen Azubis, sondern das sind schon erfahrene Leute, die sich in dem Bereich auskennen und die können, glaube ich, schon an der Reaktion des Beschuldigten erkennen, okay, wir sind hier richtig, wir sind hier falsch und er hat jetzt natürlich schockiert reagiert, aber auch sehr ruhig, so, weil er sich komplett sicher war, ich habe nichts getan, niemals, auf gar keinen Fall.
Aber nervös, also wenn plötzlich die Polizei vor der Tür steht, wegen was auch immer, ne, hast du erstmal ein schlechtes Gewissen, weil jeder von uns hat etwas zu verbergen. Dieses blöde Argument so, ja, wenn du nichts zu verbergen hast, hast du nichts zu befürchten, jeder von uns hat was zu verbergen.
Also ich habe eigentlich jetzt alles Perverse von dir geleakt, Reini. Die Sache mit dem Po-Bär, die Nummer mit den Einhörnern, deine Vorstellung, dich zu Pickerick umoperieren zu lassen. Eigentlich ist alles raus. Aber wenn du noch irgendwas, ich denke gerade drüber nach, was ich zu verbergen hätte.
Du hast viel. Ich könnte jetzt ein paar Sachen nennen, aber die müsste ich dann danach wieder rausschneiden.
Naja.
Auch also du, mein Freund. Auch du hast Sachen zu verbergen.
Ich habe aber nichts Strafrechtliches zu verbergen. Ich habe einfach private Dinge zu verbergen, die Öffentlichkeit
haben. Aber jeder hat was zu verbergen. Und auch bei den strafrechtlichen Sachen wäre ich
nicht so sicher. Du kriegst gerade so einen leichten Erich-Mielke-Vibe, wenn du das so weißt. Niemand hat die Absicht. Das war zwar jemand anderes.
Ja, das weiß ich.
Weil Erich Mielke hat damals gesagt, ich liebe doch alle Menschen, nachdem er wirklich erstmal Leute hat umbringen lassen und alle hat verwanzen lassen. Dementsprechend können wir das gut vorstellen, wie du gerade mit deinen kleinen dicken Händen in so einem Wählscheibentelefon so eine Wanze einsetzt. Ich habe letzte Woche einen Film gesehen, in dem Wanzen noch vorkamen, The Man from Uncle oder Team Uncle, ein auf den 60er Jahren basierender Agentenfilm, einer 60er Jahre Serie basierender Agentenfilm, der leider 40 Jahre zu spät kam, weil keiner mehr die englische Agentenserie kennt aus den 60ern, The Man from Uncle. Und da geht es um zwei Spione von unterschiedlichen Seiten, also einmal von der russischen Seite, Ilya Kagarin, glaube ich. Und einmal Napoleon, natürlich einen absolut absurden Namen, wie jemand Napoleon Lute oder sowas, von der englischen oder von der amerikanischen Seite, sonst macht es ja keinen Sinn, genau. Und die müssen zusammenarbeiten, um einen Kriminalfall um eine Atombombe zu lösen. Weil ein Riesenflop ist für unglaublich viel Kohle ins Kino gekommen,
2015, Millionen. Oder?
2015, genau.
Ja, und Deutsch, ist aber im Deutschen heißt der Codename Ankel.
Codename Ankel, dämlich. Also einfach der Film ist nicht schlecht. Der ist echt okay. Man könnt euch den auf Netflix reinbeamen. Der ist unterhaltsam, der hat ein paar nette Gags. Also eine Sache ist ein bisschen absurd. Die Ehefrau von dem deutschstämmigen, aber englischsprachigen Schauspieler Michael Fassbender, du weißt, der die 3 hochhält bei Inglourious Basterds, ne?
Ja.
Du weißt natürlich wieder nicht, aber unsere Zuhörer wissen es. Ist egal. Jedenfalls, Michael Fassbender, ganz großer Darsteller, hat Magneto gespielt, aber auch viele in Shame.
Ja, Michael Fassbender, den Namen kenne ich.
Super Typ. Ja. Genau, und Alicia Vikander spielt eine deutsche Automechanikerin namens Gabi Schmidt.
Das ist diese Szene, wo die Bier bestellen, ne, und dann auffallen.
Ja, genau, ja. Weil die Engländer und die Deutschen ja unterschiedlich die 3 zeigen. Wir zeigen das mit dem Daumen und Zeigefinger und Mittelfinger und die Engländer zeigen es mit Zeigefinger, Mittelfinger und Was heißt, wie heißt der links?
Ringfinger.
Das Ring. Man müsste mal so eine Beziehungskomödie irgendwie über einen Bösewicht drehen, der Ringfinger heißt. Nicht Goldfinger, sondern Ringfinger.
Ringfinger.
Geschiedene.
Ich fürchte, auch da gibt es einen Film im horizontalen Spektrum.
Nein, ich will das nicht. Jedenfalls ganz kurz um dahin zurück. Da spielt Alicia Vikander eine Schwedin, die mit Michael Fassbender verheiratet ist, der ein ziemlich gutes Deutsch spricht, wie man auch in der Szene bei Inglourious Basterds sieht, aber nicht akzentfrei. Spielt eine deutsche Automechanikerin namens Gabi Schmidt und ich check's einfach nicht, warum man das mit einer englischsprachigen Schwedin besetzen muss, die kein Deutsch kann, also gar nicht. Am Anfang soll sie irgendwie sagen, ich bin dabei, das Auto zu reparieren. Sagt wirklich, ungelogen, guck ja alles im Original. Ich bin dabei, das Auto zu reparieren.
Ja, das ist, also,
komm schon, ey.
Deutsch in so amerikanischen Filmen ist immer witzig. Also, weil es halt immer, also fast immer schlecht ist.
Ganz selten funktioniert das mal. Bei Scrubs gab es diese Szene mit den beiden Deutschen, die von irgendwie, weiß ich nicht, Kroaten oder so gespielt wurden, die auch ein ganz komisches, zwei Typen, die im Krankenhaus liegen. Könnt ihr mal eingeben, Scrubs, deutsche Patienten, glaube ich, heißt es. Die können auch gar kein Deutsch. Dafür kann aber Elliot, also der blonde Love Interest von Zach Braff, die kann flüssig und richtig gut Deutsch.
Ja.
Es gibt Sarah ja so ein paar Hollywood-Stars von Sarah Chalky, genau, die spielt auch bei Rick and Morty die Mutter mittlerweile. Nicht mehr die Tochter, die Mutter. Und es gibt ein paar Weltstars, von denen man nicht weiß, dass sie Deutsch können. Zum Beispiel Sandra Bullock kann Deutsch.
Ja.
Dann gibt es noch, Leonardo kann ein bisschen Deutsch, aber nicht viel.
So Brocken, ne?
So Brocken, ja. Aber ich verstehe halt immer nicht, dann bau doch, also dann nimm doch irgendeine deutsche Schauspielerin für diese Rolle. Warum muss denn, es kann doch nicht wahr sein, dass die ist nett, die ist gut, die spielt das nicht schlecht, aber sie muss in dem Film ungelogen bestimmt 5 Minuten deutschen Dialog führen. Teilweise auch mit echten deutschen Schauspielern. Das spielt zum Beispiel Christian Berkel mit, der glatzköpfige, bekannte Ehemann von Andrea Sawatzki. Kennst du auch, hast du schon mal gesehen. Und der ist halt Deutscher. Und die reden halt Deutsch miteinander, aber es ist halt komplett absurd, weil er spricht halt Deutsch und sie sagt sowas wie, wollt ihr die Atombombe?
Wie war das nochmal bei Die Hard? Da haben wir doch mal drüber gesprochen. Schießen die Glas oder so?
Schieße die Glas, genau. Ja, stimmt. Alan Rickman konnte auch kein Wort Deutsch, habe ich auch nie verstanden. Also, ich meine, er war trotzdem der beste Bösewicht aller Zeiten und stirbt langsam eins, aber war... Also hätten sich ein bisschen Mühe geben können mit der Übersetzung. Es geht um die Szene, wo Bruce Willis keine Schuhe mehr anhat. Und dann schießen sie auf so eine Glasfront und dann sagt er sich, schießen Sie Glas! Ich frage mich auch immer, warum das so schwer ist. Du müsstest doch eigentlich nur übersetzen, dir phonetisch anhören und nachsprechen.
Ja, aber teilweise sind es ja auch Sachen, die einfach hart deutsch klingen sollen, weil gerade die Amis zum Beispiel eine Klischeevorstellung davon haben, wie Deutsch zu klingen hat. Da gibt es dann so einzelne Worte, ne, die sowas wie Schweinehund oder so.
Schweinehund,
die halt für die Deutsch klingen und dann wird halt sowas genutzt und je nachdem, also heutzutage würde ich auch sagen, ne, das sollte besser gehen. Aber so bei alten Filmen, ich weiß nicht, kennst du diese Propagandafilme von Disney aus den 40ern mit Donald Duck?
Ja.
The Führer's Face oder so. Die sind, die kann man sich
als
heute...
als Patronenfabrikant.
Ja, genau. Und dann sind da auch so ein paar Deutschen, die sagen eigentlich durchgehend immer nur Schweinehund. Oder kennst du den Film The Sound of Music?
Der gilt als der Lieblingsfilm vieler amerikanischer, ich weiß nicht, wer das, ich glaube Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt hat mal gesagt, dass sein Lieblingsfilm ist und ich habe den nie gesehen.
Das ist The Sound of Music, in Deutsch heißt der Meine Lieder, meine Träume, ist die Klischeevorstellung der Amerikaner von Deutschland oder Österreich oder speziell Europa. Also den kann man sich mal angucken. Ich glaube, in der deutschen, also wenn, dann sollte man sich den in der englischen Variante angucken. Zum einen sind die Lieder besser, wenn man davon besser reden kann. Aber auch, ich glaube, im Deutschen ist das Ende ein anderes, weil am Ende, also er spielt in Österreich und am Ende schließt sich halt Österreich dem Deutschen Reich an und so. Und das ist, glaube ich, in der deutschen Version komplett weggeschnitten. Das findet einfach nicht statt.
Nein. Das haben wir einfach. Es gibt manchmal so Fälle, wo Enden von Filmen einfach komplett weggeschnitten werden. Das bekannteste Beispiel, das mir einfällt, ist wahrscheinlich True Romance. True Romance hast du gesehen, oder? Bitte. Bitte. Bitte, ich knie, bitte.
True.
Das erste verkaufte Drehbuch von Quentin Tarantino. Christian Slater in der Hauptrolle, Patricia Arquette als Prostituierte, die er sich selber zum Geburtstag schenkt.
Habe ich nicht gesehen.
Die aber ins Kino geht. Meisterwerk, wundervoller Film. Einer meiner 5 Lieblingsfilme, Reini, oder vielleicht 10. Aber er ist wirklich so gut. Wirklich den. Das Problem ist, True Romance war viele Jahre lang, kann sein, bis heute nicht erhältlich als
Stream?
Als Blu-ray. Ah. Und als Stream auch nirgendwo.
So wie Dogma?
Es ist echt schwer, an den Film ranzukommen. Ja, bei Dogma gibt es ja noch andere Gründe dafür. Aber ich weiß nicht, warum der. Ich habe ihn mir aus England importiert, damit ich ihn habe. Aber er ist echt gut. Und da musst du dir mal vorstellen, da haben die deutsche. Also am Ende gibt es einen Shootout. Ne? Ich erzähle nichts von dem Film, aber am Ende gibt es einen Shootout, wo der Hauptcharakter ins Gesicht geschossen wird. Und da endet die deutsche Version.
Okay.
Und du denkst so, okay, er ist tot. Ja, okay, Film endet. Und in der englischen Version sind noch 5 Minuten dran, in denen er einfach überlebt. Und du denkst so, was? Das ist doch wirklich der eklatanteste Unterschied, der geht.
Happy okay, End, aber kein Happy warum? End. Warum ist der?
Habe keine verfickte Ahnung, weil
okay.
sind. Entschuldigung für diese Formulierung, aber weil die zurückgeblieben sind oder dumm. Ich weiß nicht, warum. Da gibt's auch keine, da wird jetzt nicht Heil Hitler am Ende gebrüllt oder der Dritte Reich verharmlost oder sonst irgendwas. Es gibt keinen Grund, diesen Schnitt zu machen. Überhaupt keinen.
Also den.
Bei der deutschen Fassung, er wird ins Gesicht geschossen, sie beugt sich über ihn, weint, schwarz, blendet, tot.
Also es gibt den auf Blu-ray und als DVD und so, aber der wird tatsächlich nirgendwo gestreamt. Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: AllNet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Nirgendwo.
Na, krass.
Und er ist wirklich ein wunderschön, also wunderschön, ist der falsche Begriff für einen Quentin.
Das wird am Ende ins Gesicht geschossen, ein wunderschöner Film. Ich erinnere mich gerne daran zurück.
Weil er eine wahre Romanze verkauft. True Romance, ne? Also sie ist eine Prostituierte, er ist ein Filmnerd, der in einem Comicladen arbeitet und sich gerne alte Bruce Lee-Filme anguckt. Und die gehen dann auf einen Roadtrip, weil sie auf der, da sind ein paar der ikonografischsten Dialogsequenzen aller Zeiten drin. Zum Beispiel wie Dennis Hopper als der Vater von Christian Slater, der auf einem Parkplatz als Parkplatzwächter arbeitet, schon völlig angeschossen und dem Bewusstsein entgegengehend, dass er jetzt gleich von diesen Mafiosi, die Christian Slater jagen, ermordet wird. Christopher Walken, der in dem Fall einen Mafiosi spielt, erklärt, warum er als Sizilianer eine halbe Aubergine ist. Und ich zitiere das jetzt wörtlich, wie es in dem Film genannt wird, weil die Sizilianer nun mal von Endpunkt abstammen. Und dieser ganze Dialog ist wirklich, die sitzen sich gegenüber und Dennis Hopper erklärt, so gesehen, dem Mann, der ihn gleich umbringen wird, warum er einfach ein wertloses Stück Scheiße ist. Und das ist so gut geschrieben und so deep, wäre jetzt der falsche Begriff, aber berührend. Also es ist einfach ein sehr guter Film.
Ich wollte tatsächlich mir Dogma auch auf DVD mal bestellen, weil meine Frau den gerne nochmal sehen würde und der wird ja auch nirgendwo gestreamt. Vielleicht muss ich mal eine Bestellung von 1-2 Filmen machen. Man kann ja, also ne, man kann ja leider nicht alles streamen und irgendwie, ich habe aber auch keinen Bock, mir 20 DVDs ins Regal zu stellen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich diese ganze Streaming-Scheiße super toll, andererseits ist es in der Hinsicht dann aber auch echt scheiße. Hast du noch DVDs zu Hause oder Blu-rays oder irgendwas?
Blu-rays. Ich habe 500 Blu-rays hier.
Bei dir?
Natürlich.
Okay. Ah, stimmt, du hast deine ganzen Spiele auch noch als Hardcopy, ne?
Ja, das macht mich auch total krank, dass es manche Sachen, es gab ja zum Beispiel Alan Wake nicht mal mehr als Hardcopy.
Ja, aber also bei Spiele-Hardcopies, ich kann verstehen, dass man die als Hardcopy haben will, um zum Tauschen oder weiterverkaufen oder einfach um sie im Regal stehen zu haben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, seitdem die Konsolen dauerhaft am Internet hängen und du 20 Patches runterladen musst, selbst wenn du das Spiel gerade gekauft hast, hast du auch nicht mehr viel davon, dass du das Ding irgendwie auf irgendeiner Blu-ray oder so im Regal stehen hast. Weil ich weiß gar nicht, ob ein aktuelles Spiel, das du kaufst, ne, auf Blu-ray und dann sagen wir mal in 3 Jahren oder so und deine Konsole hängt nicht am Internet, ist es dann möglich, das Spiel zu spielen?
Also, ja, natürlich.
Ja, natürlich. Da bin ich mir nicht so sicher. Also,
doch. Bis auf Spiele, die always on sein müssen. Aber okay. Sonst ist das in Anführungszeichen kein Problem. Also
ja,
meine gesamte Blu-ray-Bibliothek wird für immer spielbar bleiben.
Aber was ist denn, wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, du hast dir, was weiß ich, vor 5 Jahren ein Spiel gekauft, ne? Und okay. Deine PlayStation 5 hat seitdem jetzt irgendwie schon 6 System-Updates gehabt. Läuft dein Spiel noch, ohne dass du ein Update dafür ziehst? Ist das noch kompatibel?
Soweit ich behaupte, ja.
Okay, dann hätte es noch Sinn, sich die Sachen ins Regal zu stellen. Aber auch da, ich bin auch großer Freund davon, aber auch da denke ich so, boah, eigentlich will ich nicht alles immer irgendwo rumstehen haben.
Verstehe ich, aber das ist ja auch Kulturgut und das nur digital zu besitzen ist irgendwie...
Und wir sehen ja bei sowas wie True Romance oder Dogma, was passiert, wenn halt die Rechteinhaber sagen, nö.
Genau, das gibt es ja auch bei vielen Videospielen. Ne? Also das einfach, bei vielen Videospielen gibt es dieses, entweder zum Beispiel gibt es eine verbesserte Version von Metal Gear Solid für den Gamecube, The Twin Snakes.
Ja.
Die ist aber damals erst 6-7 Jahre nach der Originalversion erschienen und hat viele Dinge, die im ersten Teil von Metal Gear Solid nicht gut waren, besser gemacht. Die Videosequenzen, also die Zwischensequenzen sind höher aufgelöst. Die Dialoge sind teilweise abgeändert, die ist besser. Aber sie war, weil der GameCube an sich schon kein Verkaufshit war, ist sie viel zu wenig produziert worden. Ich habe sie hier, sie kostet mir aber bei eBay 100, 150 Euro. Du kommst da nicht mehr dran. Und das gilt für viele ältere Videospiele.
Ja, das ist wie hieß nochmal dieses 70er-Jahre Ego-Shooter-Ding? War das No One Lives Forever?
Ja, Kate Archer, genau.
Wo es auch nie.
Seit vielen Jahren versuchen die das wiederzubeleben und jetzt kommt das richtig Beschissene. Es ist noch nicht mal bekannt, wem die Rechte gehören.
Ja, das
wundervolle
ist
Shooter-Serie,
durcheinander, Kate Archer. So ein riesiges Durcheinander, ne?
Genau, es gibt ja diese Night Dive Studios, die ganz viele alte Spiele wiederbeleben. So, letztens haben sie Dark Forces, den ersten Star Wars Shooter und so wiederbelebt. Und bei der Sache sagen sie seit Jahren, sie wollen das, aber sie wissen einfach nicht, wen sie fragen sollen.
Ja,
weil die Rechte liegen irgendwo und die Rechte sind wohl auch unterschiedlich verteilt. Also die Rechte am Soundtrack liegen woanders, wo zum Beispiel die Rechte des Spiels liegen. Und das ist dann irgendwie auch schon ein Riesenproblem, weil das Spiel zum Beispiel, also jetzt No One Lives Forever, komplett davon lebt. Die habe ich auch beide als Original hier. Die habe ich mir auch mal bei eBay geschossen.
Was
sind nicht mehr so richtig gut, No One Lives Forever. Also, das
ist schwierig, ne?
Was heißt schwierig? Ist trotzdem ein tolles Spiel, aber Shooter haben sich einfach so stark weiterentwickelt.
Und auch also was die Grafik angeht, wahrscheinlich auch schwierig, oder?
Ja, sieht halt heute nicht mehr so gut aus. Nee. Aber KI hat sich so, also die gegnerische Intelligenz hat sich so massiv weiter verändert. Das ist einfach anders geworden. Ne? Und deswegen als Beispiel, Doom. Nimm mal Doom.
Ja, ja.
Die Gegner, der eine einzige Information ist, du bist ein Pixel oder du bist eine Koordinate im Raum, auf die sie zuströmen.
Ja.
Und dann spielen mal, aber Doom funktioniert zum Beispiel noch, weil es so simpel ist. Andere Sachen, die dann danach kamen, shootertechnisch, funktionieren irgendwie nicht mehr so richtig. Und das letzte, was ich jetzt gespielt habe, war auf dem Steam Deck Half-Life 2. Das funktioniert noch.
Du hast mir doch noch diesen, was war das? Titanfall war das, oder? Das ist auch im weitesten,
Titanfall 2, ja.
Genau, ist im weitesten Sinne ja auch ein Shooter. Ein bisschen anders, aber das habe ich ja auch gespielt. Das hatte, also es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war irgendwie so ein bisschen casual durch die Gegend ballern. Aber ja, hat sich verändert. Ist nicht mehr das, was das früher mal war.
Nee, also Titanfall ist aber trotzdem ja ein modernes Spiel.
Ja, ja, ne? Das stimmt.
Und ein richtig gutes Spiel. Reini, was geht sonst bei dir gerade?
Ich war gestern mit Nikolas in Köln. Wir haben mit Methodisch Inkorrekt eine Folge von den Quark Science Cops übernommen und haben uns über Quantenheilung unterhalten. Kennst du das? Quantenheilung? Schon mal gehört?
Klingt sehr unseriös.
Es ist sehr unseriös. Es sind,
Ich dachte, okay.
Nee, es ist sehr unseriös. Es ist so aus der Esoterik-Szene, Leute, die sich irgendwie wissenschaftliche Begriffe ausleihen aus der Quantenmechanik und dann anderen Leuten erzählen, dass sie sich ja selber heilen können. Moralisch richtig, also nein, nicht schwierig, sondern moralisch hochverwerflich. Man schiebt halt so ein bisschen die Schuld an der Krankheit zu den kranken Leuten. Also du könntest dich selber heilen. Wenn du es nicht machst, bist du halt selber schuld und dieses Bedienen an der Wissenschaft ist halt auch ätzend. Ne? Also will ich jetzt gar nicht hier so lange. Guckt euch das gerne an. Gibt's auf YouTube. Also wir haben da tatsächlich gedreht. Gibt's aber auch als Podcast. Lasst einen netten Kommentar da, wenn ihr möchtet. Ansonsten haben wir gestern offiziell erfahren, dass wir mit Minkorrekt den Heinz Oberhummer Award verliehen bekommen haben. Das ist ein Preis ein Preis für Wissenschaftskommunikation. Wie viele davon hast du schon gewonnen?
Preise für Wissenschaftskommunikation? Ja, ich glaube relativ wenig, weil ich keine Wissenschaftskommunikation
betreibe. Ja, ich weiß. Das würde mich auch mehr wundern als der Preis, wenn du das machen würdest. Nee. Aber so die Geschichte generell Preise. Hast du mal einen Preis für irgendwas gewonnen? Also du hast doch bestimmt so Comedy-Preise oder sowas.
Ja, ja, hab ich gewonnen. Ja, und ich habe, jetzt würde Özcan kurz abbrechen, nie den Newcomer. Ich habe nie den Newcomer-Preis gewonnen, was mich persönlich ein wenig bedrückt hat, wenn ich ehrlich bin. Den wollte ich nämlich immer gewinnen. Aber erst war ich zu klein, dann war ich zu groß. Bin irgendwie dran vorbeigeschritten. Er hat ihn bekommen, aber für ihn, er ist ja auch sowas wie ein ewiger Newcomer. Seien wir ehrlich, da gibt's ja nicht viel, was man aufzählen kann.
Ja. Ansonsten, wie stehst du so zu?
Ich habe so Kleinkunstpreise, scheiße. Ich weiß nicht, letztes Jahr habe ich noch den Hurz verliehen bekommen.
Der Hurz?
Ich habe den Hurz verliehen bekommen in Recklinghausen, der Heimatstadt von Harpe Kerkeling. Ja.
Ich habe den sogenannten
Heimathurz bekommen als bedeutender Künstler des Ruhrgebiets, was mich natürlich sehr gefreut und geehrt hat.
Das ist sehr schön, ja.
Es war ganz lustig, weil die Moderatorin eine sympathische, aber ein wenig alles wegmoderierende Radiomoderatorin, mir wurde vorher gesagt, ich soll ein paar Dankesworte sagen und dann noch 5 Minuten Stand-up machen. Und dann habe ich halt alles vorbereitet, waren so 1000 Leute in so einem Theater in Recklinghausen und ja, dann bin ich halt rausgegangen und habe gesagt, Dankeschön. Und dann kam sie auf die Bühne und sagte, Bastian Bielendorfer. Das war meine Rede. Es war für alle irgendwie enttäuschend, aber was soll ich machen? Er hat mich halt abgewürgt. Ich glaube, sie hat es nicht böse gemeint, aber sie hat irgendwie nicht ganz, ja, was soll ich sagen?
Ja, passiert.
Passiert, aber sowas passiert.
Ich bin bei Preisen auch immer zwiespältig, also immer so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Weil einerseits ist es schön, so eine Anerkennung für das zu bekommen, was man irgendwie getan und geleistet hat. Andererseits sind Preise aber auch immer so ein Ding, irgendwie, wer bestimmt denn da? Ne? Und wer reicht denn da ein? Und gerade so in der deutschen Medienlandschaft ist es ja häufig dass man sich gegenseitig auf die Schulter klopft. Ne? So Circle Jerk.
Wo ist der Circle Jerk? Ja, also ich weiß nur, als Bushido vor einigen Jahren den Integrationsbambi verliehen bekommen hat, ein Preis, der davor noch nie verliehen wurde. Das finde ich das Allerbeste daran, dass einfach der Integrationsbambi noch nie verliehen wurde, weil es ihn faktisch nicht gibt.
Ja.
Also es ist ein ausgedachter Preis, wenn man so möchte.
Ja.
Und da gab es dann auch viel Aufschrei, weil in der, nennen wir es mal, weiten Textologie des geliebten Anis, wie heißt er, Anis Fecici, gibt es ja schon vieles, was man nicht sofort unter Integration abfassen würde. Formulieren wir es mal so. So wie ich ficke deine Mutter in den Arsch. Und zwar in allen Varianten. Und dementsprechend, nein, da gab es natürlich einen riesen Aufschrei, weil es so eine affige Fake, also Bushido, den Integrationsbambi, ich habe mich mit Bushido nie beschäftigt, aber Also ob es da nicht dann doch Leute gibt, die in Jugendzentren arbeiten.
Genau, genau das meine ich.
Weißt du?
Das ist das, was ich bei Preisen so kritisch sehe. Also wie gesagt, ich finde das schön. Ich freue mich, also ich habe mich wirklich sehr gefreut über den Heinz-Oberhummer Award. Vor allem, wenn man sich anguckt, in was
Heinz-Oberhummer?
Ja.
Heinz-Oberhummer Award. Das klingt ehrlich gesagt wie so ein ausgedachter Preis. Was ist
der? Warum klingt das wie ein ausgedachter Preis?
Weil ich noch nie von Heinz-Oberhummer gehört habe.
Du hast da wahrscheinlich noch nie von gehört, weil du erstens dich mit Wissenschaftskommunikation so nicht auseinandersetzt und zweitens, weil das ein österreichischer Preis ist. Also der wird verliehen von unter anderem, also von mehreren Institutionen, unter anderem von der, ich glaube, die Stadt Wien macht mit, die Uni Wien. Es ist am Ende, glaube ich, finanziert aus einer Stiftung von Heinz Oberhummer. Heinz Oberhummer war ein österreichischer Physiker und Uniprofessor und der hat in seinem Leben unglaublich viel zum Thema Wissenschaftskommunikation gemacht. Der war auch einer der Gründer der Science Buster. Das ist so eine Wissenschaftskabarett Show oder ein Ensemble, kann man sagen, aus Österreich, zusammen mit Martin Puntigam, das ist ein Kabarettist, die halt ganz viel im Bereich Wissenschaftskommunikation machen. Im Grunde so ein bisschen wie Methodisch Inkorrekt in Österreich. Die haben, also ich glaube, im Rahmen dieser Stiftung irgendwann diesen Preis halt gegründet und verleihen den jetzt einmal jährlich. Und also, wie gesagt, wir fühlen uns sehr geehrt. Der ging letztes Jahr, glaube ich, an die Sendung mit der Maus, davor an die IG-Nobelpreise. MIT hat den mal bekommen. Das war die Zeit, als Sonka noch in Österreich gewohnt hat. Da hatte ich Mai sogar getroffen bei dem Award abends noch. Es ist schön, es ist irgendwie nett, so ein für irgendwie 11 Jahre Podcast mal so ein, also was heißt mal so eine Anerkennung, also es fühlt sich schön an, so einen Preis zu, überreicht zu bekommen.
Ja, jetzt mal ohne meine immerwährende Ironie muss man sagen, das was ihr da macht ist ja auch groß. Also das ist ja einfach toll.
Wir geben uns viel Mühe dabei.
Ihr gebt euch viel Mühe und ihr macht es jetzt ohne Arsch gekriegt, ihr macht es fantastisch, ihr macht es einfach sehr, selbst ich, der sich dafür wenig interessiert, kann sich eure Sachen extrem gut anhören und Spaß daran haben. Das ist ja eine enorme Leistung. Ihr seid einfach ein geiles Team, ihr beide. Also Nikola ist einfach einer der nettesten Typen und du bist halt auch da.
Und ja, nein, ihr seid, dummes Arschloch.
Nein, aber ihr macht es ja auch einfach, ihr macht es ja einfach richtig gut. Also ihr verdient ja auch diesen Preis. Das ist einfach, freut mich. Schön, zu Recht.
Ja, es ist auch, also es ist schön, für sowas mal einen Preis überreicht zu bekommen. Wir haben ansonsten, wir haben mal den goldenen Blogger gewonnen.
Der goldene Blogger?
Der goldene Blogger. Der goldene Blogger ist ein Preis, also ein, ich glaube, auf Wikipedia steht ein deutscher Social Media Preis, der seit 2007 jährlich verliehen wird. Gibt es irgendwie so bestes Wissenschaftsblog, bester Twitter-Account, beste Comedy, bestes Satire-Blog und so weiter und so weiter. Aber davon mal abgesehen, ich finde Preise ansonsten, ich will jetzt nicht sagen schwierig, aber ich finde es häufig schade, dass Leute, die so einen Preis eigentlich verdient hätten, da häufig hinten runterfallen. Ne? Weil,
ja, Preise sind oft eine sehr politische Entscheidung.
Ja.
Die einzigen Preise, die ich jemals dauerhaft verfolgt habe, waren immer die Oscars. Das habe ich als Kind wirklich jedes
genau,
Mal
aber
geguckt.
Selbst, aber auch die sind ja ne, hoch, also politisch
in Anführungszeichen. Ja, natürlich. Also weißt du, da wird dann in einem Jahr wird sich darüber beschwert, dass nicht genug Frauen ausgezeichnet worden sind, dann sind nicht genug Schwarze ausgezeichnet worden und denkst so, darum geht's doch einfach nicht. Also nicht, dass ich irgendjemandem den Preis nicht gönne.
Natürlich. Du hast das halt aus allen Richtungen, ne? Du hast dann auch das Problem, dass wenn du dann darauf achtest, dass irgendwie mehr Diversität bei den Auszeichnungen ist, dann hast du im nächsten Jahr die sagen, ja, die hat den Preis ja nur bekommen, weil sie eine Frau ist und so, ne? Ist halt immer Kacke.
Es gibt sicherlich außergewöhnliche Leistungen. Ich glaube, da ist der Nobelpreis ein ganz guter Gradmesser.
Du glaubst nicht, wie scheiße politisch der Nobelpreis ist.
Okay.
Das siehst du allein schon daran, wenn du dir mal anguckst, wo glaubst du, gehen die meisten Nobelpreise hin oder gingen die meisten Nobelpreise hin? In welches Land?
Ja, USA?
Ja, mit Abstand.
Okay.
Mit Abstand, weil da gibt es die sogenannte, ich glaube Ivy League nennen die sich, das sind so die Elite-Unis in den USA, die, wo sich die Forscher immer gegenseitig quasi für den Nobelpreis vorschlagen. Also ne, das ist halt auch ein, also der Nobelpreis an sich ist auch ein hoch, also auch hochpolitisch, wer da einen Nobelpreis wie bekommt und so weiter und so weiter.
Das, ich kenne, also beim Oscar weiß man halt, dass da wahnsinnig viele teilweise etwas seltsame Regularien mit reinfließen, warum jemand jetzt den Oscar bekommt oder warum nicht.
Ja.
Es gibt ein paar, die immer übergangen wurden, also vielleicht aus der Fremdsicht. Also Leonardo DiCaprio hätte ihn wahrscheinlich viel früher verdient, als er ihn bekommen hat. Brad Pitt hätte ihn wahrscheinlich früher verdient, als er ihn bekommen hat. Aber am Ende, das finde ich halt, das war der Moment, der mich dann so ein bisschen in Anführungszeichen traurig gestimmt hat, als mir bewusst wurde, wie wahnsinnig egal das alles ist. Es ist einfach wahnsinnig. Also für uns, also ich habe früher mitgefiebert und dann irgendwann, klingt jetzt dumm, aber wurde mir klar, welche Bewandtnis hat es denn für mich, dass jetzt Brad Pitt einen Oscar bekommt? Gar keine. Brad Pitt weiß nicht, wer ich bin, dem ist doch scheißegal. Also schön für ihn, wenn er einen Oscar bekommt. Er hat ihn wahrscheinlich auch verdient, weil er ein guter Schauspieler
ist.
Aber
das ist halt so Fan sein. Ne? Das ist ja, du kannst ja genauso gut bei den tausenden Fußballfans in Deutschland sagen, ne? Ist doch scheißegal, ob Rot-Weiß Essen jetzt das nächste Spiel gewinnt oder nicht. Da hast du doch nichts von. Und das kümmert die doch nicht, ob du da, ne, dich drüber freust oder nicht. Es kümmert die natürlich, ob du ins Stadion kommst und Fanartikel kaufst. Aber
genau, das kümmert die auf jeden Fall.
Aber sonst halt nichts, ne?
Und das ist, das klingt jetzt wie so eine wirklich sehr naive Perspektive darauf, aber für mich war das irgendwie ein Moment, wo ich so dachte, krass, das ist einfach egal. Und dann habe ich die Oscars auch gar nicht mehr geschaut und gar nicht mehr verfolgt. Aber davor fand ich das immer unglaublich spannend. Kriegt der den Oscar? Und am Ende ist es halt reiche Leute, die sich gegenseitig Preise verleihen.
Ja.
Das ist es.
Ja, und dann ist auch die Frage, ne, das ist so ein genereller Kritikpunkt an Preisen. Es wird halt immer eine Person halt irgendwo auf so ein Podest gestellt, ne? Und häufig fallen andere Leute dann auch hinten runter. Und gerade, also nochmal kurz auf den Nobelpreis zurückzukommen, gerade beim Nobelpreis war es schon immer hochgradig schwierig, ist aber zunehmend schwieriger, weil große, herausragende wissenschaftliche Leistungen kaum noch einer einzelnen Person zuzuordnen sind.
Ne, das ist so, ne?
Das ist zum Beispiel, wenn du ein Paper aus der Teilchenphysik vom CERN hast oder so. An so einem Paper schreiben hunderte Leute, also an so einer Veröffentlichung, wenn die jetzt irgendwie einen Durchbruch hat. Zum Beispiel bei Peter Higgs, der ja letztens gestorben ist, könnte man fragen, ja, hat er den Nobelpreis dafür verdient, dass er die Idee hatte zu dieser Theorie, oder müssten eigentlich auch die Leute ausgezeichnet werden, die das Ganze nachgewiesen haben? Ja, und gemessen haben, weil...
Ach, das hat er gar nicht getan?
Nein. Also wie auch? Du brauchst dafür einen riesigen Teilchenbeschleuniger. Also Higgs
den hat er nicht gehabt? Warum hat er den nicht gemacht? Lusche.
Also du hast gerade bei wissenschaftlichen Leistungen zunehmend das Problem, dass das nicht mehr einer einzelnen Person zuzuordnen ist. Und der Nobelpreis, zumindest in den Naturwissenschaften, wird halt immer an einzelne Personen oder drei Personen maximal verliehen. Du kannst nicht sagen, der Nobelpreis für Physik geht an das CERN oder so. Das geht halt nicht. Sondern es müssen immer einzelne Forscher berücksichtigt werden. Und dann hast du das Problem, dass häufig die Arbeit halt von mehreren Leuten gemacht wurde. Oder dass das war früher schon ein Problem, dass die Arbeit, die da veröffentlicht wurde, gar nicht von den Leuten zwingend gemacht wurde, sondern vielleicht sogar von deren Doktoranden. Häufig auch ein Beispiel dafür, ein relativ bekanntes, ist die Auszeichnung des Nobelpreises für die Entdeckung der Doppelhelixstruktur der DNA.
Das ist von Dings, ne? Hier, wie heißen sie nochmal, die beiden?
Ja, genau, die beiden. Aber das ist der Punkt. Die beiden haben im Grunde die grundlegende Idee dazu kam von einer Frau, die das auch vorher schon veröffentlicht hatte. Und die beiden haben im Grunde die Forschung von ihr nochmal neu aufgelegt.
Das ist mies?
Ja.
Irgendwie schon, oder? Also das klingt mies.
Es war, ich glaube, Rosalind Franklin war es. Ja, Röntgenstrukturanalyse von Makromolekülen. Die hat dafür aber keinen Nobelpreis bekommen. Ich zitiere mal kurz aus der Wikipedia. Voraussetzung zur Aufklärung der Doppelhelixstruktur der DNA. Ihr gemeinsam mit ihrem Doktoranden Raymond Gosling im April 1953 zu diesem Thema veröffentlichter Forschungsartikel bildete die Basis für den parallel erschienenen Artikel von James Watson und Francis Crick zur Struktur der DNA. Obwohl die Forschungsergebnisse von Franklin die Grundlage für die Entschlüsselung der DNA durch Watson und Crick bildeten, wofür die beiden 1962 den Nobelpreis erhielten, wurde weder Franklin noch Gosling für ihre Forschung gewürdigt.
Wow. Und die beiden haben es auch nicht gesehen, dass sie da irgendwie mal...
Doch, natürlich. Denen war das komplett bewusst.
Ja, aber die haben es nicht eingesehen, dass sie ihr
Nein, warum
auch Tribut
auch?
Zollen sollten. Nee. Achso, okay, sind also Bastarde zusammen.
Ja, aber sowas passiert häufig. Also gerade in der Forschung, ne, du hast das passiert auch heute noch. Du hast irgendeinen Doktorand, der in seiner Arbeit ganz viel irgendwas Tolles entdeckt und so weiter. Und im schlimmsten Fall, wenn du Pech hast, streicht sich der Prof, bei dem du arbeitest, die Lorbeeren dafür ein.
Oh. Dark.
Das passiert aber durchaus und auch nicht wenig. Es ist, glaube ich, weniger geworden, weil die Awareness dafür ein bisschen gewachsen ist. Aber so 60er, 70er Jahre war das gang und gäbe. Also gerade Frauen in der Wissenschaft wurden von den wenigen, die es da gab.
Lise Meitner ist, glaube ich, ein bekanntes Beispiel.
Ja, genau. Lise Meitner zum Beispiel hat auch erst sehr, sehr spät überhaupt Anerkennung bekommen für ihre Arbeit. Und war eigentlich, also hat halt zusammen mit Otto Hahn die Spaltung des Atoms nachgewiesen. Davon steht übrigens das Original-Labor-Equipment im Deutschen Museum in München. Ich hatte eine Träne im Auge, als ich davor stand.
Ich finde sowas schön. Hier wurde die Spaltung des Atoms nachgewiesen.
Ja, also stell dir vor, du stehst in einem Museum vor einem Labortisch mit irgendwie so halt altem Equipment, das du da siehst, und du siehst das und denkst dir so, mit dem Zeug jetzt, das ich gerade hier vor mir sehe, wurde, also original mit dem Zeug wurde das erste Mal die Spaltung von einem Atom nachgewiesen. Und dann überleg dir, was aus dieser Erkenntnis geworden ist, wie das die Welt verändert hat. Von Atomenergie bis zum Kalten Krieg.
Hätten sie es mal nicht rausgekriegt, ne?
Ja. Yes.
Wäre besser gewesen für alle Beteiligten. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Spaltung des Atoms uns alle richtig glücklich gemacht hat. Gut, sie hat uns Energie für unsere PlayStation 5 geliefert durch die Stromleitung, aber sonst gab es auch
und
eine
noch
Menge
ganz
Sachen,
viel und noch ganz viel andere Erkenntnisse und so, ne? Aber ja. Ich bin ein riesiger, also ich gehe gerne in Museen. Wirklich gerne. Ich bin super gerne in Museen. Ja, ich bin ein langweiliger Mensch, magst du jetzt denken, aber ich bin super.
Ich doch nicht.
Ich bin super gerne, also jetzt mit Kunstmuseen und so kann ich auch nicht so viel anfangen. Ne? Sehr bezeichnend dafür zum Beispiel ist, ich komme aus Essen, ich war noch nie im Volkwang-Museum. Warst du mal im Volkwang-Museum?
Nee, ich war nie im Volkwang-Museum.
Also Volkwang-Museum ist in Essen und ist eins der bedeutendsten Kunstmuseen in Deutschland. Es war das erste Museum in Deutschland, das Van Gogh ausgestellt hat damals.
Das hast du letztens schon mal erzählt.
Ja, genau.
Ja, dass du auch feststellen musst, dass du um die Ecke wohnst und es nicht mal wusstest.
Ja, ich komme aus Essen, ich war da noch nie drin und der Eintritt ist frei. Also, ne,
ja,
aber das sind halt Interessen, ne? Also ja, kann man mal durchgehen, aber ist halt nicht so ganz mein Interesse. Ich liebe aber zum Beispiel Technikmuseen. Berliner Technikmuseum, großartig. Finde ich super geil. Deutsches Museum in München, Hammer.
Kurze Frage, wusstest du eigentlich, dass es auf den Namen meines Großvaters auch noch einige existierende Patente gibt, die allerdings alle so kryptisch sind, dass kein Mensch sie
das
versteht?
Das hast du mal erwähnt, der war Chemiker, ne?
Der war Chemiker, ja. Also
welches
wenn
Giftgas
Namen,
hat er gebaut? Oder
das? Kleiner Wichser. Edmund Bielendorfer, kannst du mal googeln. Edmund Bielendorfer. Die Patente liegen immer noch in Englisch vor, sind ewig lang irgendwelche, google's mal. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Vielleicht kannst du was rausfinden.
Edmund Bielendorfer. Patentguru. Ich glaube, das haben wir schon mal gegoogelt, oder? Ich glaube, da habe ich schon mal einen Blick drauf geworfen und habe dir versucht zu erklären, was ich verstehe. Aber viel verstanden habe ich auch nicht. Patente von 73.
Ja, da hat Opti noch Koteletten getragen.
Bei der Bayer AG hat er gearbeitet.
Ja, viele, viele Jahre.
Ja.
Bei denen hat er dann auch Asbestose bekommen, ist daran gestorben.
Schöne Erinnerung. Das nenne ich mal Einsatz für die Firma.
Ja, aber meine Oma, und ich habe dann immer gesagt, vielleicht sollten wir die verklagen, weil irgendwie ist es schon ein bisschen Mord oben hier. Und sie so, nein, die guten Leute von der Bayer AG, die haben das doch nicht mit Absicht gemacht und so. Ich sage, ja, aber nee, also da war so eine ganz seltsame Duckmäuserigkeit gegenüber Großfirmen. Wahrscheinlich hätten wir sowieso nichts gewonnen, aber mein Opa hat offen mit Asbest gearbeitet in den 50ern und 60ern. Also offen, so, ne, mit
bloßen Händen. Es war ein Verfahren zur Erzeugung von 4-Aminodephenylamin.
Mhm.
Was auch immer das ist.
Geil, ne?
Gewinnt man durch die Hydrierung von Nitrobenzol. Aha.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß nicht, also Chemie bin ich auch nicht, also bei Chemie bin ich raus.
Ich weiß, ich wollte ja Chemiker werden, weil ich meinen Opa so bewundert habe.
Aber du warst zu dumm dafür.
Genau, ich hatte meine erste Chemieklausur in der 8. Klasse, glaube ich, geschrieben und hatte direkt eine 5. Und diese Schreibweise von chemischen Formeln und so, kann ich dir komplett nicht erklären. Keine Ahnung.
Das kann ich so halb, weil ich habe während meiner Promotion am Anfang, als ich noch relativ viel Zeit hatte, habe ich ein paar Chemievorlesungen gehört. Aus Spaß. Und Praktika gemacht.
Aus Spaß.
Nee, ich fand's halt interessant, ne, weil irgendwie, also Chemie und Physik sind schon eigentlich sehr nah beieinander und wir haben zu der Zeit mit ein paar Chemikern zusammengearbeitet in einem Projekt und ich fand das so schön, dass wir im Grunde das Gleiche gemacht haben. Wir haben Silizium-Carbid-Schichtsysteme synthetisiert, aber zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das macht. Also wir haben am gleichen Thema zusammengearbeitet, aber aus zwei komplett unterschiedlichen Blickwinkeln. Das fand ich relativ faszinierend und ich wollte dann mal so das Grundlagenhandwerkszeug von der Chemie lernen, habe aber dann gemerkt, bin ich nicht gut drin. Und das Chemiestudium benötigt tatsächlich sehr viel Anwesenheit, weil du im Chemiestudium schon ab dem ersten Semester im Labor stehst und im Labor Sachen machst. Das ist im Physikstudium ein bisschen anders.
Ich muss sagen, dass ich natürlich da, ich hatte auch einen Chemiebaukasten als Kind, wie alle anderen auch, und dachte, das bedeutet in etwa, dass man dann zwei Substanzen zusammenkippt und dann sind die halt eine dritte Substanz. So, das war meine Vorstellung von Chemie.
Das ist Kochen.
Das ist Kochen, genau. Und du weißt ja, zumindest nicht so weit von Chemie entfernt ist, ne? Und
ja, das
Kochen.
Stimmt.
Also deswegen sagt man es ja auch Messkochen so, weil am Ende mischt man Zutaten zu einem Ergebnis.
Ja, die Chemiker reden auch davon, dass sie kochen in ihren Abzügen und so.
Das hat ja mit dem, was mein Großvater getan hat, nun wirklich nichts mehr zu tun. Das ist ja völlig strange und völlig entrückt und für den normalen Menschen überhaupt nicht zu verstehen, behaupte ich jetzt mal.
Ja, es ist halt, genau, also es ist halt, es ist nicht umsonst ein eigenes Fachgebiet in den Naturwissenschaften. Man könnte als Physiker, auch wenn man ganz böse ist, sagen, die Chemie ist nichts anderes als die Physik der äußeren Atomhülle. Fertig. Aber das
einige Chemiker, die jetzt nervös sind.
Ja, nee, einige, die mich umbringen wollen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, hatte ich dir mal, als wir über Chemie gesprochen haben, das Buch, weiß ich nicht, ich habe es nicht gelesen, aber ich glaube auf Netflix gibt es eine Serie dazu, die habe ich gesehen, Eine Frage der Chemie.
Hast du mir irgendwann mal erzählt.
Hab ich dir mal empfohlen, ne? Vielleicht sollte ich das Buch mal lesen, jetzt wo ich es gerade sehe. Erschien im Piper Verlag.
Ehemaliger Verlag.
Ich wollte gerade sagen, finde ich ja prinzipiell unsympathisch. Da kommt ja nur, also die verlegen ja jeden Mist.
Die haben mich gehen lassen, Reini. Kannst du dir das vorstellen? Bis heute sitzen die. Naja, also ich habe ja mein fünftes Buch nicht mehr bei Piper geschrieben.
Echt nicht? Bei wem hast du denn dein fünftes geschrieben?
Oh Gott, die Nachbarn waschen wieder. Bei uns wackelt die Decke, wenn die Nachbarn waschen. Das ist wirklich krass. Ich habe sie jetzt gebeten, sich einen Schalldämpfer oder sie bumsen, aber ich glaube nicht, dass der Typ das so konsequent über eine Stunde hinkriegt. Also,
mit der Frequenz.
So sieht der nicht aus. Und es wird immer lauter. Also vielleicht doch. Nee, ich habe mein fünftes Buch habe ich bei Gräfe und Unzer geschrieben.
Das kenne ich nicht mal.
Gräfe und Unzer machen viel so Sachbuchliteratur. Kochbücher, Gartenbücher, tralala. Ich weiß nicht. Meine Lektorin ist da hingegangen.
Jetzt
bin meiner Lektorin mehr treu als einem Verlag. Und ja, klar. Deswegen habe ich das Buch dann da geschrieben.
Nee, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Weil gerade wenn man schon mehrere Bücher geschrieben hat und man hat ja immer so ein Zusammenspiel mit dem Lektorat. Ne? Und sich auf ein komplett neues Lektorat einzulassen, hätte ich auch gesagt, so, ich gehe dann mal woanders hin. Aber
Lektorat ist extrem wichtig. Ja. Also das ist wirklich ein großes Vertrauensverhältnis, das man zueinander hat. Und mittlerweile würde ich sie, also wir sehen uns nicht oft, aber sie ist eine Freundin geworden. Ich schätze diese Frau enorm. Die ist hochintelligent, die hat immer das Beste aus meinen Büchern rausgeholt. Und besonders am Anfang war das sicherlich nicht leicht mit mir, weil besonders am Anfang lernt man, dieser alte Satz, kill your darlings, fällt besonders, wenn du am Anfang bist, dir sehr schwer.
Ja,
und es ist bis heute schwierig, ne? Du glaubst gar nicht jetzt bei Bratwurst und Backler, aber die Show, wie viel da weggeschnitten wird, wo man denkt, ey, ist doch geil, warum schneiden wir das weg? Ja. Aber es stimmt, am Ende ist es wirklich so, durch Konzentration werden Dinge besser.
Ja, bei mir sind auch, aus meinem Buch sind auch ganze Kapitel rausgeflogen. Weil das Lektorat gesagt hat, ist hier zu lang und ne?
Wobei du jetzt kein Freundschaftsverhältnis zu deinem Lektorat.
Nee, mit meiner Lektorin habe ich mich super verstanden. Die war sehr nett. Ich habe mich mit meinem Verlag nicht so gut verstanden. Aber das stimmt nicht. Es war am Ende halt, als das Buch erschienen ist, wurde es halt stressig, ne? Und es gab so ein, zwei Entscheidungen, wo ich gesagt habe, Nee. Da hatte ich das Gefühl, ihr habt das Buch nicht, also ihr habt nicht verstanden, was ich damit tun wollte. Aber es gab auch eine Menge Sachen, auf die man sich geeinigt hat.
Es gab eine Menge Sachen, auf die
man sich geeinigt hat. Das ist auch schön, ne? So maximal Konfrontation aus dem Weg gehen. Ja,
das ist wirklich, wow, das ist wirklich ein schöner Satz. Es gab auch ein paar Sachen, auf die man sich geeinigt hat. Ja, also es ist halt nie leicht, ein Kreativprozess. Ne? Nee, das ist nicht leicht.
Find ich auch sehr, sehr schwierig und tue ich mich auch immer noch schwierig mit. Auch so, es gibt ja Podcasts, ne? Ich will jetzt keine Namen nennen oder so, aber es gibt ja Podcasts, die nach Skripten arbeiten. Ne? Die Skripte.
Ich finde das immer krass. Also ja, natürlich muss sowas wie Methodisch Inkorrekt kann man nicht komplett ungeplant machen.
Ja, doch, ist es. Ne, Methodisch Inkorrekt hat ein Skript, der nennt sich Sendungsplan und alles, was da drin steht, ist die Reihenfolge, wann was kommt, damit wir nichts vergessen. Da steht sowas drin wie Thema 1, das macht dann Nikolas. Thema 2 mache ich. Dazwischen irgendwie Snackable Science oder Experiment oder irgendwie das Intro oder irgendwelche Sachen, was weiß ich, wir sind in 2 Wochen da und da live oder so. Das steht dann im Sendungsplan drin, aber es gibt ansonsten da also keine Passagen, die wir irgendwie vorgetextet haben oder so. Und das gibt es. Es gibt Podcasts, die auch gut sind und so weiter, aber ich könnte, also für mich ist das ein Modus, in dem ich nicht arbeiten könnte. Ich kann nicht vorgefertigte Texte runterarbeiten.
Würde mir auch sehr schwer fallen. Ist was ich auch wirklich nicht gut kann. So, aber also ich glaube ein Großteil des Charmes dessen, was wir beide hier tun, liegt ja auch daran, dass wir glaubhaft vermitteln, dass wir das hier nicht proben.
Ja.
Und oft glauben mir das Leute nicht. Na, also gut, ist jetzt auch kein
Geniewerk. Ernsthaft? Wie dumm sind die?
Genau. Nein, aber dass einfach keine Probe notwendig ist, so für uns. Und dass wir das einfach jede Woche, auch bei Bratwurst und Backlava ist ja genau das Gleiche, wir uns aufs Unendlichste beleidigen ohne Probe. So,
ja, ich war auch schon in Situationen, wo ich mit anderen Leuten zusammengearbeitet habe, wo Sachen vorher geprobt wurden. Ich habe zum Beispiel mit Nikolas mal in Köln die Nacht der Wissenschaft oder wie auch immer das hieß, moderiert, wo halt verschiedene Künstler waren und Wissenschaftler. Da haben wir Interviews geführt, unter anderem mit der Bürgermeisterin von Köln, die war da.
Henriette Reker.
Sehr nette Frau. Und sehr schlagfertig. Die hat uns beleidigt. Und zwar aber witzig, also wirklich witzig. Auf jeden Fall, weil da so viele Leute daran beteiligt waren, auch irgendwie ein Regisseur und was weiß ich nicht, Theaterintendent oder keine Ahnung, ne, gab es dafür 2 Proben. Ich habe diese Proben gehasst, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, so, warum müssen wir das hier proben? Selbst wenn die Probe gut läuft, exakt so kriegen wir das doch nicht nochmal hin oder wieder oder so.
Aber ich verstehe, dass das Fernsehen, geprobt werden soll. Also zum Beispiel, im Fernsehen ist ja noch viel krasser, weil da muss alles auf die Minute durchgeplant sein.
Ja, ich weiß.
Und wir haben uns zum Beispiel wahnsinnig über das Thema Teleprompter und Pappen und sowas gestritten. Und ja, aber ich habe mich dagegen gewehrt bis zum geht nicht mehr und musste dann aber irgendwann einsehen, ohne geht es nicht komplett.
Ja, es wird zu lang oder zu unkontrolliert, ne?
Genau, es wird zu unkontrolliert. Du kriegst es nicht richtig ordentlich hin sonst, weil es einfach zu... Es wird dann zu unkontrolliert, genau wie du sagst.
Ja, weil es zu knapp ist, ne? Also ich habe
zwei. Genau, du musst ja immer irgendwie einen Anschluss haben. Es muss ja alles am Ende geschnitten werden. Geht nicht anders. Du musst, also weil man ja nicht live on tape dreht, solche Fernsehshows.
Ja.
Und du brauchst halt immer einen Anschlusssatz. Jetzt kommt hier die Mats, jetzt kommt hier das. Und wenn du das komplett ungescriptet machst, was wir bei der ersten Episode zum Beispiel gemacht haben, da verläuft man sich. Und das funktioniert einfach leider nicht.
Ich hatte ja gesagt, dass ich mit Nikolas gerade diese eine Folge von den Quark Science Cops übernommen habe. Da hatten wir ein Skript, an dem wir uns lang gehangelt haben, so stichpunktartig. Wir haben das aufgenommen. Das war im Grunde fast sowas wie ein One-Take, aber der ging über 2 Stunden und das Ding wurde jetzt am Ende im Schnitt auf 1 Stunde 10 oder so runtergedampft. Ja. Weil es halt sonst zu lang geworden wäre.
Reini, leider werden wir heute auch zu lang. Deswegen müssen wir uns jetzt von unserem geliebten Publikum verabschieden. Ich merke
das. Wir müssen langsam gehen.
Wir müssen langsam gehen. Wir geben euch allen nach Hause noch ein Küsschen aufs Schnüsschen und eine kleine zarte Umstreichelung eures Gesichts. Heute
und
ist Sonntag.
Ihr verdient heute den Preis als bestes Publikum.
Reini, wir wissen beide, dass du dich innerlich ekelst, sowas zu formulieren. Dementsprechend, oh mein Gott, also ihr verdient den Preis als
bestes Publikum. Ihr wart das beste Publikum, das ich je hatte.
Genau, richtig. Genau,
ich glaube, die häufigste Lüge, die auf der Bühne erzählt wird.
Ach nö, ja, also das sagt man ja eigentlich nur noch, das sagt man ja fast nur noch ironisch. Das sagt ja niemand ernst. Aber
ich glaube, das gibt noch eine Menge Leute, die das ernst sagen. Aber wir müssen zum Ende kommen. Vielen Dank an das beste Publikum, das wir je hatten.
Das wir jemals hatten. Und jetzt gehen wir alle schön ins Internet und gucken uns den Oma-Bumser an. Das erste Ergebnis, was man findet, wenn man das googelt, ist übrigens das Gesicht von Rainer Remford. Passt auf euch auf, bleibt gesund, Küsschen auf Schlüsschen und bis ganz bald. Bleibt uns treu bei Alliteration am Arsch.
Tschüss. Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp. Hi, schaltet bitte noch nicht weg, weil wir würden noch gerne kurz mit euch quatschen über Jesus Christus, unseren Herrn und Nein. Nein. Falsch abgebogen.
Das habe ich nicht kommen sehen.
Wir sind, ich bin Tarkan Bakci.
Ich bin Christian Huber.
Und wir sind
müde.
Das auch. Gefühlte Fakten. Wir sind ein Comedy-Podcast und wir beide sind auch Comedy-Autoren, die viel fürs Fernsehen geschrieben haben bisher, für Late-Night-Shows und Sketch-Shows und so weiter und so fort. Und in unserem Podcast Gefühlte Fakten gibt es Alltagsbeobachtungen von uns. Wir erzählen aus unserem Leben. Wir erzählen aus dem Leben von Prominenten, die wir kennen.
Ohne, dass die irgendwas dagegen machen können.
Außerdem reden wir über kuriose Fakten und Artikel aus dem Internet.
Es ist eigentlich wie ein guter Kneipenabend.
Ja, es geht um den Moment, den man gemeinsam verbringt.
Und ihr könnt ordentlich anschreiben lassen.
Das ist quasi ein guter Abend mit Freunden, ohne dass man dafür Freunde braucht.
Exakt.
Dafür sind wir jetzt da.
Ja, das man lebt den Moment, cool. Living the moment. Gefühlte Fakten, living the moment.
Gefühlte Fakten, just do it.
Just auch einen guten Slogan.
Gefühlte Fakten, I'm loving it.
Gefühlte Fakten, das Auto.
Jeden Donnerstag gibt es eine Folge. Klickt euch rein.
Das ist der einzige Slogan, der mir noch eingefallen ist.
Viel Spaß beim Hören. Und dann sagen wir jetzt bei drei unseren Slogan. Gefühlte Fakten. 1, 2, 3.
Müde. Dum, dum.
Was war denn dum, dum, dum?
Das ist eine Auto-Werbung. Ich weiß nicht, für welches Auto.
Dum, das ist Netflix.
Dum, stimmt. Nee. Dum, dum, dum.
Nee, das sagt mir jetzt
BMW,
gar
nichts. BMW, glaube ich.
Das sagt mir gar nichts.
Naja.
Egal. Bis Donnerstag.